Also Felix Austria, das glückliche Österreich, die Klammer für die Neuerscheinungen heute, Andreas Müller-Crepon. Ja, wieso? Was für ein Glück?
Nicht das Glück der Fußballmannschaft, das Glück des Musiklands Österreich über hunderte von Jahren hin.
Also ein bisschen viel für eine Viertelstunde die österreichische Musikgeschichte. Beschränken wir uns auf drei Namen.
Ja, da reicht's natürlich auch nur für drei ganz kurze Häppchen. Muffat, Bruckner, Voržišek. Und mit dem Tschechen Voržišek möchte ich beginnen.
Voržišek, ein Böhme. Entschuldigung.
Das ist ein Dauerbrenner.
Ein Dauerbrenner, Voržišek. Ein Böhme in Wien. Kaum mehr bekannt, obwohl Beethoven, heißt es, soll ihn sehr gelobt haben.
Jan Václav Voržišek war ein hervorragender Pianist, war sehr aktiv in Wien um 1815 bis 25. Er hatte das Pech, sich mit Tuberkulose anzustecken und ist jung gestorben.
Er hat aber einiges hinterlassen. Es gibt eine Sinfonie, eine Missa Solemnis. Und jetzt geht's um Klavierkompositionen. Andreas Müller-Crepon, sind die hörenswert?
Ja, sie sind in ihrer Zeit eben zukunftsträchtig. Sie sind expressiv, weisen voraus bis zu Robert Schumanns Klaviermusik. Das ist mir auf jeden Fall so vorgekommen, als ich die rhythmischen Akzente, die Betonung der schwachen Taktteile gehört habe in der Rhapsodie Nummer 8 im Mittelteil. Man findet diese Betonungen gegen den Takt quasi auch bei Beethoven, aber eben Voržišek als 20, 22-Jähriger bringt dieses Opus 1 mit nach Wien und möchte das gerne Beethoven zeigen und damit Eindruck machen.
Also das war jetzt ein kurzer Ausschnitt aus der 8. Rhapsodie für Klavier mit der Pianistin Biljana Urban. Stichwort Rhapsodie, war das damals schon üblich?
Der Begriff ist aus der Literatur eingewandert in die Musik und Voržišeks Landsmann Tomášek hat als erster solche Rhapsodien für Klavier solo komponiert. Aber eben, beide arbeiten für das Wiener Publikum zwischen 1810 und 1825. Voržišek kann eben fast alles, wagt viel. Erstaunlich, dass das so selten gespielt wird, finde ich, heute. Vielleicht ist es eben etwas überornamentiert und Beethoven als Zeitgenosse überschattet alles, Schubert natürlich auch. Und da hört man aber auch schon einen neuen Umgang mit Dur und Moll bei Voržišek.
Scheint ja eine echte Entdeckung zu sein. Jetzt, wie ist das mit der Pianistin Biljana Urban? Die kennt hier irgendwie auch niemand oder wenige. Wie macht sie es denn?
Sie macht das nicht als Überflieger-Virtuosin. Sie versucht, diese Stücke auszuloten, nicht als Tastenzauberin. Vielleicht manchmal etwas sperrig, aber eine Denkerin an den Tasten, so kommt es mir vor. Gerade in der 9. Rhapsodie geht sie sehr überlegt vor, nicht überhastet im ersten Teil, nicht sentimental im Mittelteil, der ein populäres Lied zitiert.
Was hören wir?
Den Anfang, den Übergang von Moll zum Mittelteil in Dur, wo man mich mit einem Blindtest dann auch reinlegen könnte. Das klingt schon sehr nach Schubert.
Thank you.
Klingt wirklich nach Schubert hier, die 9. Rhapsodie von Wojciech. Die Pianistin Biljana Urban hat die 12 Rhapsodien von Jan Vaclav Wojciech eingespielt und diese CD erscheint beim Label Grand Piano.
Ja, ich warte noch auf eine Wojciech-Aufnahme mit Hammerklavier. Das würde mich dann wirklich auch interessieren.
Ja, die Neuerscheinungen jetzt hier im Musikmagazin mit Andreas Müller-Crepon. Als nächstes haben Sie jetzt hier ein Buch mitgebracht, ein Taschenbuch. Bruckners Sinfonien, ein musikalischer Werkführer, kleines Buchformat und ziemlich viel Inhalt.
Ja, 9 Bruckner Sinfonien oder 10. Ja, die Geschichte dazu ist mein Vorurteil eigentlich. Ich muss das bekennen. Bruckner, den kannte ich als seltsamen Kerl, als Wagner-Verehrer, einen Komponisten bombastischer Musik. Die Nazis mochten ihn, das macht ihn mir verdächtig, also Hände weg und Ohren zu. Aber ich war dann doch immer mal wieder im Tonhalle-Orchester und habe zum Beispiel mit Haitink Aufführungen gehört oder bei anderen Gelegenheiten und dachte mir, da muss schon was dran sein. Es ist wirklich auch sehr, sehr gute Musik, vor allem wenn sie gut gespielt wird. Aber eigentlich ist sie mir unverständlich. Und dann habe ich gerade neulich das Tonhalle-Orchester in Zürich gehört mit seinem nun Ehrendirigenten David Zinman. Und das war eine großartige Aufführung der 5. Bruckner-Sinfonie. Aber immer noch befremden. Gerade der Anfang. Und jetzt müssen wir uns auf einen großen Unterschied gefasst machen. Es fängt ganz, ganz leise an mit einem Pizzicato in den tiefen Streichern. Dann legt sich etwas drüber. Es wird eine Tonart etabliert und dann kommt die nächste dagegen. Und die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Ja, ich sitze da und es geht mir wie dem Kritiker in Wien um 1880-90. Was erlaubt er sich? Warum macht er das? Anarchist! Auch sonst. Man muss hören üben. Ein langsamer Satz, das ist gedehnte Zeit ins Riesige, ins Unendliche, die Schlussfugen im Finale, bevor der Choral und das Anfangsthema wieder erscheinen. Ja, und da habe ich Hilfe gefunden, und zwar über den Mittwochs um 12 Block von Musikpublizist und Ex-NZZ-Kritiker Peter Hagmann, der ja nach seiner Pensionierung da etwas angefangen hat im Internet.
Der Donier der Musikkritik, der ist ja auch oft zu Gast hier bei uns in der Diskothek.
Allerdings. Und bei ihm habe ich eine Besprechung gesehen, Hinrichsen, Bruckners Sinfonien, ein Taschenbuch. Ganz toll zu lesen, Bruckner, nicht der servile, frömmelnde Sonderling, sondern ein Künstler, der sich in der Hälfte des Lebens entscheidet, eine neue Richtung zu gehen. Sinfonie. Er nimmt Unterricht mit 40. Er lernt Kontrapunkt, Komposition, lernt Wagner kennen, aber er geht seinen eigenen Weg ganz konsequent. Er will Sinfoniker werden. Und zwar nach eigenen Prinzipien. Reihung nach einem schlüssigen Plan. Und nicht wie vorher von Beethoven etabliert, was wir eben kennen in einer Sinfonie.
Also irgendwie nicht so Thema durchdeklinieren, verändern, sondern irgendwie anders.
Ja, er stellt Blöcke nebeneinander, zum Beispiel eben diese Chromatik am Anfang. Er etabliert F-Dur und geht nach Ges. Und das wird dann später wieder aufgenommen. Hinrichsen gibt auch eine kurze biografische Einführung, stellt Bruckner in seine Zeit, eben den Komponisten aus Linz, der eigentlich dann irgendwann an den Wiener Musikverein denkt, an diesen Saal, der ein idealer Raum sein könnte für seine Musik. Der Kirchenkomponist, was hat er für eine Gottesvorstellung, ein Gottesbild? Er war jemand, der seine Sinfonien in einer Klangästhetik formuliert hat, die eben keine in Musik gegossene Theologie sein sollte. Das ist Hinrichsens Position, so situiert er Bruckner. Und das finde ich doch sehr anders, als man es vom Vorurteil her gewohnt ist.
Andreas Müller-Crippon, wie liest sich's denn? Es gibt ja da jetzt gleich wieder die tröpfelnden Vorurteile. Hinrichsen ist Professor für Musikwissenschaft. Ja. Wie macht das?
Er analysiert natürlich sehr genau und man muss sich Zeit nehmen. Für Bruckner muss man sich sowieso Zeit nehmen und für Hinrichsen eben auch. Klar, die Fachbegriffe erklärt er nicht. Exposition, Durchführung, Schlussperiode, das muss ich kennen. Und sein Satzbau, sagen wir mal, orientiert sich eher an Stifter und Mann als an Internet- und Twitter-Sprech, der uns so als Zeitgeiststil, nicht gewohnheitsmäßig schon das Sprachgefühl normt. Also ich lese halt einen Satz dann 3 bis 5 Mal und dann verstehe ich ihn auch. Aber eine Bruckner-Sinfonie, nach meiner Erfahrung, 3-mal hören reicht nicht.
Sehr schön formuliert. Hören wir noch was?
Nee, wäre schade drum. Raum steht uns ja gar nicht zur Verfügung dafür, aber wenn Bruckner im Konzertsaal ansteht, meine Empfehlung, vielleicht nicht nur 5 Minuten im Programmheft lesen, sondern 13 Franken in die Hand nehmen, eine Stunde investieren in dieses kleine Buch. Es hat nur 126 Seiten.
Also dieses Buch, Hans-Joachim Hinrichsen, Bruckners Sinfonien, ein musikalischer Werkführer, und der kommt heraus beim CH Beck Verlag aus München. Dann also jetzt hier in den Neuerscheinungen gleich zum 3. Musiker aus Österreich, Andreas Müller-Crippon, das ist Georg Muffat.
Ein großer Unbekannter, vielleicht nicht mehr so, neben Bieber und Johann Jakob Fuchs, vielleicht der österreichische Barockmeister, ein Immigrant aus Savoyen, der nach Salzburg kam in fürstbischöfliche Dienste. Und in der Abtei von Muri im Aargau ist jetzt seine monumentale Messe neu aufgenommen.
Bevor wir jetzt weiterreden, wollen wir uns gleich mal, um uns ein musikalisches Bild zu machen, gleich mal was anhören?
Ja, den dramatischen Kernpunkt der Messe habe ich herausgesucht. Im Credo, da erklingen die Totentrompeten, gestopft über das Gestorben und Begraben, Passus et Sepultus est, und dann kommt die strahlende Auferstehung des Erlösers.
Georg Muffat, Missa in Labore Requies, ein Ausschnitt aus dem Credo. Ziemlich raumartig, diese Musik. Also wahrscheinlich doch da die Mikros wirklich im Raum aufgestellt.
Es ist natürlich auch komponiert für den Stephansdom oder für den Dom von Salzburg. Und hier, der Aufführungsort ist Muri. Da hat man 4 Emporen zur Verfügung, eine große Vierung. Und man hat rechts und links 2 Orgeln in der Vierung, 2 kleine. Und unten in der Mitte sind ebenfalls noch Musiker. Das heißt, es sind 5 Orte für 24 Sängerinnen, Sänger und Spieler. Die sind verteilt mehrchörig im Raum. Und Johannes Strobl und seine Capella Murensis, die musizieren da mustergültig. Es swingt richtig im Dreieck. Und das muss man eben auch hinkriegen auf so große Distanzen.
Das ist ja ein Traum für jeden Aufnahmeleiter, das zu machen. Jetzt dazu noch auf dieser CD Instrumentalmusik von Muffats Zeitgenossen.
Und diese Instrumentalmusik ist dann eben auch so toll. Musiziert von Le Cornet Noir, vom Wiener Hofkapellmeister Antonio Bertali, seine 14-stimmige Ganzone zum Fest des heiligen Placidus.